Sie hat Panikattacken, Angst vor Anschlägen. Ihre Rettung ist dann eben dieses aufs Land und sie stellt sich das wirklich als ein einfaches Leben vor. Und das ist es nicht.
Überraschung.
Ja. Überraschung, ja.
Dieses Gefühl von, ich möchte mich von dem Unheil dieser Welt mal zurückziehen, nach Hause zum Kaiserschmarrn mit heißen Himbeeren. Das ist etwas, das wir, glaube ich, alle sehr, sehr gut kennen. Und ein wenig erlaubt sie es uns.
Presse Play. Die Bücherei.
Ann-Kathrin, wir stellen ja immer drei Bücher vor. Ein Buch in allen Auslagen, ein Buch der Stunde und ein Herzensbuch. Und jetzt wollte ich fragen, ob das Herzensbuch diesmal von einer Frau geschrieben ist.
Ja, wie kommst du drauf, es ist von einer Frau geschrieben?
Weil dann haben wir nämlich diesmal drei Frauen. Und ja, ich wollte nur kurz sagen, bei uns gibt es eigentlich nicht sowas wie eine Quote. Es ist uns schon auch mal passiert, dass es drei Männer waren, aber sehr oft sind es mehr Frauen, oder?
Wir achten eigentlich gar nicht darauf. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, wir haben es vielleicht ein, zweimal thematisiert, das war relativ am Anfang. Ja. Also wir achten nicht darauf und das ergibt sich einfach. Ist vielleicht ganz gut auch mal zu sagen. Also es ist nicht Absicht, wenn wir drei Frauen oder drei Männer mal haben.
Wobei ich sagen muss, wenn ich das Gefühl hätte, wir hätten einen absoluten Männerüberhang, dann hätten wir diese Quote schon eingeführt. Aber es ergibt sich automatisch, dass es eigentlich so gleich ist oder ungefähr. Also müssen wir nicht. Ja, wir fangen an mit dem Buch in allen Auslagen. Das ist dieses Mal
Monika Helfer, Wie die Welt weiterging. Ein Titel, der mir so gut gefällt. Also nicht, wie die Welt weitergeht, sondern wie die Welt weiterging. Und das sind Geschichten für jeden Tag und zwar wirklich 365 Geschichten. Man könnte also wirklich das ganze Jahr also das neben seinem Bett liegen haben und jeden Tag eine Geschichte lesen. Schafft man vielleicht nicht. Dann legt man es vielleicht weg und hat es im nächsten Jahr wieder bei sich. Lauter kleine Einzelgeschichten, Miniaturen von der bekannten österreichischen Autorin, die wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer kennen, die uns da zuhören, hat auch einen sehr bekannten Schriftstellermann, den Michael Köhlmeier. Und ich glaube, ich kann sagen, auch für dich, Bettina, das ist eine Autorin, die wir beide sehr mögen.
Ja, und das zweite Buch ist von Chloe Cooper-Jones, die mir noch nichts gesagt hat, dessen Buch ich aber auch großartig fand. Es ist ein Memoir, eine Geschichte über ihre Behinderung und da gibt es ein paar Überraschungen, weil es ist eigentlich ganz anders ausgefallen, als man sich das so vorstellt. Und das dritte Buch?
Und das dritte Buch ist ein Überraschungsbuch. Ich muss sagen, da hatte ich auch eine kleine Überraschung bei meinem Überraschungsbuch. Dieses Buch ist irgendwie auf meinem Bücherstapel für Neuerscheinungen gelandet. Bettina, du weißt ja, wie mein Schreibtisch aussieht und der Boden unter meinem Schreibtisch und hinter meinem Schreibtisch voller Bücher. Und irgendwie war da plötzlich dieses Buch unausgepackt. Und ich habe es aufgeschlagen und ich war ziemlich begeistert und dachte mir, das bringe ich in einen Podcast mit. Und gestern Abend habe ich erst begonnen, mich eigentlich mit der Autorin auseinanderzusetzen. Ich habe nicht links, nicht rechts geschaut, ich habe einfach das Buch gelesen. Und siehe da, es ist nicht jetzt erschienen, es ist vor 2 Jahren erschienen und es hat sich irgendwie selbst, keine Ahnung, in meinen Bücherstapel hineingeschmuggelt. Dann habe ich mir kurz mal gedacht, hey, wir wollten doch Neuerscheinungen besprechen.
Aber ich finde, man kann wirklich einmal eine Ausnahme machen.
Ja, was wir beim Buch der Stunde immer gesagt haben, da können wir ruhig ein älteres Buch nehmen, das für unsere Zeit, also über unsere Zeit uns was sagt. Das haben wir beim Überraschungs-, beim Herzensbuch bisher nicht gemacht. Und wir machen das heute einfach mit gutem Gewissen, weil ich das Buch einfach wirklich toll finde. Und lustigerweise hat meine ältere Tochter, meine 15-Jährige, gerade heute früh, hat sie gefragt, warum macht sie eigentlich nur neue Bücher?
Ich denke mir vor allem für einen Teenager, der noch nicht die ganze Weltliteratur irgendwie zumindest hineingeschnuppert hat, ist es besonders interessant, wenn dann was Älteres auch kommt.
Du hast völlig recht, ja. Ja, also so haben wir ein Buch jetzt hier, das heißt An der Grasnarbe, ist der Debütroman einer jungen deutschen Autorin namens Miriam Wittig und könnte durchaus eben auch als Buch der Stunde bei uns herhalten, weil es geht um eine Zivilisationsflucht, die Sehnsucht nach der Flucht aufs Land aus der heilen Welt, ein bisschen Klimawandel schwingt auch mit, Terroranschläge. Gut, wir werden sehen.
Da bin ich neugierig. Dann gehen wir mal zu Monika Helfer, die wir gar nicht groß vorstellen werden, denke ich mir. Es ist auch insofern nicht notwendig, weil in ihren Büchern so viel schon über sie steht, also über ihre Geschichte, über ihre Biografie. Du hast Vati erwähnt, das handelt von ihrem Vater. Das war ein sehr berührendes Buch. Du hast es damals Du warst damals in der Jury des Buchpreises, des Deutschen Buchpreises.
Ja, und da war es auf der Shortlist und es war eines meiner absoluten Lieblingsbücher und ist wirklich eines der wenigen Bücher, die heute noch, also ich behalte nicht mehr so viele Bücher. Also es gibt im Jahr wenige Bücher, die dann wirklich in meinem Bücherregal bleiben und das war eins von denen.
Und fast noch lieber, wenn man das sagen kann, war mir Bagage. Also Bagage, da bin ich einfach wirklich vollkommen reingekippt. Das handelt von der Familie ihrer Mutter. Die waren so die Bagage am Ende des Tales, irgendwo weit abgeschieden. Die haben sich gerade mal so durchgefrettet und das ist auf eine Art und Weise märchenhaft und dann doch realistisch geschildert. Diese Kombination war wirklich bezaubernd. Es ist ein bezauberndes und dabei natürlich auch, wie soll man sagen, jetzt, dieser Familie geht es ja nicht gut. Und dieses Verständnis für Menschen, denen es nicht so gut geht, ich glaube, das sehen wir dann in diesen Geschichten jetzt auch.
Und weil du sagst märchenhaft. Und weil du sagst märchenhaft, das ist ja auch etwas, auch wenn in diesem Buch jetzt einmal nicht das Autobiografische so mitschwingt und verarbeitet ist, haben diese Miniaturen, diese kleinen Geschichten immer wieder einen märchenhaften Ton, also märchenhafte Elemente.
Er weinte und er begab sich und so, es geschah.
Es begab sich, es lebten einmal. Ja, übrigens, Bettina, hast du auch das Gefühl, also ich habe da dann am Abend eben immer eine Geschichte für sich gelesen. Wir haben ja extra nicht so viele gelesen, weil das nicht der Sinn dieses großen Buches ist. Und es hat ja sowas Beruhigendes, diese Formeln. Ja? Es lebten, es begab sich und dann bricht es aber auch manchmal. Ja?
Es ist diese Mischung aus was Märchenhaften und es spielt ja wirklich in der Gegenwart. Und es sind Gegenwartsthemen, die sie behandelt und was sie beobachtet. Sie ist ja im Jetzt. Sie ist im Jetzt und schaut zu. Und trotzdem bringt sie das durch dieses eben Es.
Ja, genau. Fast immer im Jetzt. Ganz, ganz selten haben wir einen Goldklumpen oder so.
Ja, so ein paar wirklich märchenhafte Dinge hat sie auch drin. Genau. Aber das meiste ist oft in so Dialoge. Aber wir hören jetzt einmal rein in, wie die Welt weiterging.
Die Polizisten hatten keine Zeit, mir zuzuhören. Sie haben sein Zimmer durchsucht und das Marihuana gefunden. Das haben die halt. Das baut einer von seinen Freunden an. Sicher nicht zum Verkaufen, nur zum Eigenbedarf. Das hat jeder von denen. Mein Sohn ist das Einzige, was mir noch geblieben ist. Da will ich doch nicht den Kontakt mit ihm abbrechen. Dann hat er die Freundin gehabt, die mit den verfilzten Haaren. Die waren absichtlich verfilzt. Irgendwie hatte ich sie gern. Sie hat mir die Zwiebeln zum Fleisch geschnitten und dabei einen Schluck Wasser im Mund gehabt. Sie hat gesagt, wenn man das macht, tränen die Augen nicht. Ich habe ihr meine roten Stiefeln geschenkt, die sie dann bunt besprüht hat. Ich schwöre dir, er ist unschuldig, sage ich zu unserer Deckenlampe, weil ich ja jetzt niemanden mehr habe. Meine Freundin hat sich distanziert. Mein Sohn hat zum Spaß die Strumpfhose seiner Freundin über den Kopf gezogen. Er wollte die Frau im Supermarkt doch nur erschrecken. Er hat ja nichts gestohlen, hat keine Waffe gehabt, nicht einmal eine Spielzeugpistole. Wie ich meinen Sohn kenne, wollte er vor seiner Freundin cool sein. Das versteht wahrscheinlich nur ein Ding wie du, das nicht zurückreden kann, habe ich zur Deckenlampe gesagt.
Die kleine Geschichte, aus der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, heißt Rede an die Deckenlampe. Der da redet, das ist eine Frau, eine Mutter, die ihren Sohn verteidigt. Also ihren Sohn, der immer brav war, sagt sie. Also sie sagt, das hat sie schon dem Polizisten gesagt. Mein Sohn war immer brav, hat schlechten Umgang gehabt. Naja, wenn er am Wochenende einen Papierkorb aus den Angeln hebt, ist er ja noch lang kein Verbrecher. Und so geht es dahin. Also wir haben es ja gerade gehört, er hat sich ja nur, um seine Freundin zu beeindrucken, den Supermarkt überfallen und hat sich gar nichts dabei gedacht.
Und es war auch die Strumpfhose der Freundin.
Die Strumpfhose der Freundin. Und so hört sie nicht auf, das also gesellschaftlich Unentschuldbare zu entschuldigen. Und mir hat der Schlusssatz besonders gefallen, wo sie dann eben sagt, ja, das versteht wahrscheinlich nur ein Ding wie du, das nicht zurückreden kann, habe ich zur Deckenlampe gesagt. Und das ist so eine kleine Miniatur, eine der Geschichten, die mir besonders gefallen. Eigentlich, jetzt wollte ich dich auch fragen, Bettina, welche Art von Geschichten dir da am besten gefallen hat? Weil ich sage jetzt gleich heraus, mir haben die Geschichten am meisten gefallen, ist mir aufgefallen, wo so zarte Beziehungen, irgendetwas über Beziehungen eingefangen ist. Ja. Weil das ist ja nur ein Teil der Geschichten. Es gibt so absurde Sachen. Es gibt ein bisschen Gruseliges. Ja.
Mir ist es auch so gegangen, dass es gibt dort Geschichten über Männer und Frauen und Mütter und Söhne und Väter und Töchter und Söhne, die in ihrer Zartheit und in der genauen Beobachtung, aber auch natürlich in ihrer, wie soll man sagen, sie ist ja nicht verblendet, sie sieht ja ganz genau hin. Ja, da kommt natürlich schon ein Mann vor, der verlässt seine Frau und sagt, oder nein, die Frau schmeißt ihn raus, nachdem er gesagt hat, du bist mir zu alt. Und dann läuft irgendwie so rum und geht irgendwie einer jungen Frau nach und so weiter und so fort und denkt sich so, ja, vielleicht kriege ich eine andere, und dann merkt er, kriegt keine andere. Und dann schreibt er einen lieben Brief, dass er sie doch noch liebt und aber nicht zurückkommen kann. Das hat sowas fast wie bei Schnitzler manchmal, wo ich auch so denke, da wird das eigentlich sehr erbarmungslos geschildert, auch die männliche Psyche, ja, zum Teil auch die weibliche genauso. Und das packt auf der einen Seite sowas Zartes, auf der anderen Seite was sehr Klares. Aber ich mochte auch die, wo sie einfach nur zuhört. Also es gibt so Geschichten, wo sie zuhört und man kriegt so einen Ausschnitt der Welt.
Ja,
du erinnerst dich vielleicht an diese Geschichte mit den 7 jungen Männern.
Ja, die mir von der Atmosphäre her sehr gut gefällt.
Genau, da hast du 7 junge Männer, die reden einfach miteinander. Und sie frotzeln sich ein bisschen, so wie man das halt so kennt bei jungen Männern, dass sie sagen, ach, du bist doch in die verliebt oder die willst du sicher gerne haben. Und einer sagt, ja, ich habe sie schon gehabt. Und die rentiert sich. Und
die
sagt,
rentiert.
Magst du dich?
Genau. Welche Frau rentiert sich, welche rentiert sich nicht? Das fand ich sehr nett. Wo der Künstler dann sagt, sie, die Ella ist gerade deswegen für ihn, also die rentiert sich, weil sie schielt. Weil wenn eine Frau nichts Besonderes hat, dann ist das nichts für ihn.
Genau, und dann richten sie sich ein bisschen gegenseitig aus, weil der eine nicht weiß, wie man Louvre ausspricht. Aber da hört die Helfer einfach nur zu und schreibt es irgendwie so nieder. Ich glaube tatsächlich, dass sie sowas gehört hat, dass sie sowas beobachtet hat.
Ja, es wird ja auch immer wieder, sie wird ja immer wieder einbezogen. Also man hört ja von dieser Ich-Erzählerin, die nebenbei Notizen macht. Ja. Und sehr nett finde ich zum Beispiel auch diese Geschichte von den 2 älteren Männern um die 50, die sich über ihre verstorbenen Mamas austauschen. Dass eigentlich seitdem die tot ist, geht alles schief, sagt der eine, ich finde die Gallseife nicht mehr. Der andere sagt, ich kann meine Haare nicht mehr waschen. Also ich will sie eigentlich nicht mehr waschen, weil es keine Mama mehr gibt, die mir durch die Haare durchfährt. Und kannst du dich an das Ende erinnern? Von dieser kleinen Geschichte. Da sagt der eine, gut, dass uns niemand zuhört. Ja. Und dann heißt es aber, die Frau, die da neben uns sitzt, oder die Autorin, die schreibt sich ja mit.
Genau, das ist ja die Schriftstellerin, sagen sie. Also offensichtlich kennen sie sie schon. Und man erfährt auch einfach wirklich was über Kommunikation. Weil es muss nicht immer der Gleichklang sein. Also auch über kleine Differenzen wird sofort drüber gesprochen. Da kommt zum Beispiel vor, dass er sagt, ja, das Schlafzimmer, nachdem seine Mutter gestorben ist, da wollte er gar nicht mehr rein, da war der Tod. Und der andere sagt, ja, das Schlafzimmer, genau, das Schlafzimmer, das war so friedlich. Mhm. Also so unterschiedliche Wahrnehmungen fließen dann doch in einen Kanal so rein. Es gibt dann trotzdem die Verbindung, auch wenn die ganz unterschiedlich sind. Das war auch so eine zugehörte Geschichte.
Ja, eben. Das sind so Geschichten, wo man das Gefühl hat, eben da schaut einer von außen und da wird was rausgebrochen aus einem Leben. Man sieht nicht viel, man sieht ja nur ein bisschen was. Deswegen gefallen mir diese Unterwegsgeschichten, wo man diese Ich-Erzählerin hat. Mhm. Gut, also diese 2 Zuggeschichten, über die wir ja auch kurz geredet haben, die gehören dazu meinen Lieblingen.
Was ich vorher noch zu dem sagen möchte mit dem ein Ausschnitt der Wirklichkeit, dadurch bleibt immer alles in der Schwebe. Damit gibt es eigentlich keine Moral der Geschichte, wie man sie eigentlich manchmal bei Kalendergeschichten erwartet. Weil das ist ja das Genre der Kalendergeschichten, der ist ja sehr alt. Das hat dann meistens irgendwie eine Botschaft, manchmal aufklärerisch, manchmal weniger, je nachdem, wer es geschrieben hat. Viele kennen aus der Schule Brecht, den Augsburger Kreidekreis. Das ist ein bisschen das salomonische Urteil von dem Richter, der sagt, 2 Mütter wollen das gleiche Kind. Und er sagt, okay, reißt euch drum. Und die wahre Mutter lässt dann los, weil sie nicht will, dass das Kind zerrissen wird. Und Brecht hat so eine ähnliche Geschichte geschrieben, immer wieder weit verbreitet.
Aber nicht. Also du hast ja recht, die Kalendergeschichten, dieser Volkskalender, das hätte das Volk belehren sollen, auch vom Aberglauben ein bisschen befreien. Da war halt auch so Wissenswertes über verschiedene Bereiche drin, kleine Geschichten, gut bebildert, dass sie halt auch attraktiv sind für das unter Anführungszeichen einfache Volk. Und dann ist der Johann Peter Hebel ja gekommen und hat das in die hohe Literatur gehoben. Obwohl es volksnah geschrieben ist, es ist trotzdem raffiniert. Und weil du sagst, Moral von der Geschichte ist da ja nicht mehr immer drin. Du kannst nicht verstehen. Kannst du dich erinnern an diese, das ist die berühmteste.
Ist nicht die berühmteste, die von Bergmann?
Das ist die zweite, unverhofftes Wiedersehen, genau.
Genau, wo ein junges Paar auseinandergerissen wird, weil er stirbt im Berg. Und Jahrzehnte später spült auf irgendeine Art und Weise die Natur diesen Körper wieder an die Oberfläche, gut konserviert vom Vitriol, das im Berg ist. Und sie beugt sich über ihn und er ist noch ganz jung und sie ist schon alt und sie ist so still gealtert. Das war so eine, da hast du recht, das ist auch nicht die, ja, die Moral. Und die Monika Helfer geht noch eine Spur weiter. Da gibt es dann oft gar nichts, was man irgendwie zusammenfassen kann, sondern das ist sehr frei, sehr Short-Story-mäßig. Wir dürfen einen Blick auf die Welt erhaschen und wir wissen nicht ganz genau, was diese Welt uns sagen will, und wir müssen es auch nicht wissen.
Ja, das ist das mit der Pointe. Es gibt ja, formal klingt es ja nach Pointe, aber inhaltlich ist es keine. Also eine Pointe ist ja etwas am Ende einer Geschichte, das etwas zuspitzt, dann im Sinn hin und so weiter. Und genau das hast du ja nicht, obwohl es formal oft wie eine Pointe wirkt, aber es in Wirklichkeit verläuft sich, also man bleibt dann alleine, oft ratlos, man kann sich nur denken, naja, es ist, was es ist irgendwie.
Ja.
Aber hier kann die Fantasie auch arbeiten, anfangen. Und das ist oft das Faszinierende. Ja, aber...
Die Zuggeschichte wolltest du.
Die Ich-Erzählerin sitzt im Zug und es kommt ein Paar und setzt sich dazu. Er riecht nach Alkohol, sie breiten sich aus, sie fühlt sich unwohl, sie denkt sich, wie kann sie jetzt ohne unhöflich zu sein vielleicht doch woanders hin sich begeben, aber dann bleibt sie und sie sieht, wie der Mann seinen Kopf auf den Schoß der Frau legt. Und da möchte ich kurz vorlesen, ja, weil ich, diese Geschichten muss man einfach auch... im Original hören, ja. Die Frau las in einem kleinen Buch, das Geschriebene sah strophenartig aus. Ich nehme an, es war ein Gebetbuch. Der Mann summte vor sich hin, sein Kopf bewegte sich auf die Brust der Frau zu, er ließ sich in ihren Schoß fallen. Sie streichelte seine Haare zurück, zeichnete mit einem Finger zart seinen Mund nach. Er sagte etwas, was ich nicht verstand. Es hatte drei Worte und es könnte geheißen haben, ich brauche dich. Ich liebe dich. Sie sagen es in einer fremden Sprache. Also die Ich-Erzählerin vermutet, es sind vielleicht Polen. Und am Ende der Erzählung, also am Ende ein paar Sätze weiter, ja, kommen sie und die Frau kurz ins Gespräch und es stellt sich heraus, dass offenbar er todkrank ist. Ja. Ist guter Mann, sagt sie, ist viel krank, wird bald von mir gehen. Und das hat eine ganz große Zärtlichkeit.
Ja, und ich habe genau die gleiche Passage, habe ich mir auch rausgeschrieben, wie du jetzt vorgelesen hast, weil ich das auch so zauberhaft fand mit diesem ich brauche dich, ich liebe dich, bleib bei mir, geh nicht fort. Das vermutet sie, das überlegt sie, dass die das gesagt haben könnten, und sie beschreibt auch so wunderschön. Also in dem Fall siehst du Weinflaschen, Bierflaschen und ein Büschel mit Koriander.
Genau.
Und dann gibt's die zweite Zuggeschichte, die ich glaube ich... Die habe ich fast ein bisschen wie ein Kommentar zur Gegenwart gelesen. Also es entspricht dem, was wir im Moment erleben. Es gibt eine Frau, die sitzt im Zug und telefoniert mit ihrem Mann. Und beide haben sie Zeitung gelesen und beide haben sie ein Foto gesehen von dem Bombenanschlag in Mariupol. Sie wissen, die Frau, die dort auf der Bahre lag, das Krankenhaus wurde beschossen, die ist gestorben, das ungeborene Kind auch, oder war das Kind
hochschwanger? Genau, und das wurde so als Pressefoto des Jahres ausgezeichnet.
Und die beiden sprechen darüber und sie sagt, ich möchte eigentlich ganz gern heimfahren. Und er sagt, weißt du was, ich könnte dir einen Kaiserschmarrn machen. Ich mache dir einen Kaiserschmarrn mit heißen Himbeeren. Und sie sagt, ich sehe das fast vor mir, dieses Bild mit Kaiserschmarrn und heißen Himbeeren. Und das wäre jetzt schön. Und sagt, ja, auf der anderen Seite, du wolltest deine Freundin besuchen, hast dich gefreut darauf. Und sie sagt, nein, ich kehre jetzt heim. Und dann steigt sie aus und fährt nach Hause. Und dieses Gefühl von, ich möchte mich von dem Unheil dieser Welt einmal zurückziehen, nach Hause zum Kaiserschmarrn mit heißen Himbeeren. Das ist etwas, das wir, glaube ich, alle sehr, sehr gut kennen. Und ein wenig erlaubt sie es uns. Sie sagt uns, ja, es ist auch okay. Man geht nach Hause, man ekelt sich ein bisschen ein, man nimmt eine Tasse Tee, man versucht nicht daran zu denken, was gerade passiert.
Es ist aber auch schonungslos. Es ist auch schonungslos. Du hast immer wieder so Geschichten, wo die Menschen sich sehr jämmerlich verhalten, wo sie sich auch schämen. Also zum Beispiel diese Frau, die vom Mann einerseits auf Händen getragen wird, andererseits von ihm aus unerklärlichen Gründen gezwungen wird, nachts auf einer Wolldecke neben dem Bett zu schlafen wie ein Hund, die das über sich ergehen lässt und ihm nur heimlich ins Essen spuckt zur Rache, und dann ist er tot und sie fühlt sich einfach extrem erbärmlich. Also das sind wirklich schiere Sachen auch. Aber wir sollten mal drüber reden, ganz kurz noch, wie man dieses Buch am besten liest.
Also dieses Buch, das konnten wir jetzt nicht ganz machen, aber in Wirklichkeit liest man das wirklich. Du sagst am Abend, Ich fände es eigentlich am besten am Morgen, dass man sich so eine dieser Geschichten vornimmt.
Wirklich?
Und dann klingt sie nämlich noch den ganzen Tag ein bisschen. Es hat was Meditatives. Es ist wie Yoga machen, ja.
Also ich habe an einen Überraschungssack gedacht. Ich habe einen Sack mit vielen kleinen Überraschungen, die du Kindern vorsetzt. Ja, oder so ein Automat, wo man nie weiß, was rausfällt. Und ich finde es am besten, wenn man das einfach irgendwo aufschlägt. Und dann ist es sehr unterschiedlich, weil was ich auch sagen muss, mir haben bei Weitem nicht alle Geschichten gefallen. Nein. Und das ist so ein für mich sehr charakteristisch für dieses Buch. Du weißt nie, was da rauskommt, also was du da gerade vorgesetzt bekommst. Und dann kann es was sein, was dich bezaubert. Es kann sein, so wie eine Murmel, die du dir dann ins Zimmer legen willst. Also so früher die Kinder, die oder den Kleinen, haben dann die Dinge in einem Schatzkästchen gesammelt. Oder manchmal ist es nur der Titel, so viel Frau, so wenig Leben zum Beispiel. Mhm. Manchmal ist es nur so ein Satz, wie gestern war der Himmel so blau, da wollte ich ihn zusammenrollen und auf mein Bett legen. Für Tage, an denen es regnet und alles grau scheint. Das ist so ein dickes Ding, wo du einfach dich überraschen lassen kannst und dir fällt was zu. Oder es ist einmal nichts. Ja,
ja, manches korrespondiert nicht mit einem, manches ist vielleicht nicht ganz so ausgereift.
Aber genau das hat mir gut gefallen, dass ich nie so wusste, was kommt jetzt daraus, ja, aus diesem Überraschungspaket. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Buch, das ganz anders ist. Also das muss man natürlich in einem Zug lesen. Es ist kein dickes Buch, also ganz im Gegenteil.
Aber man muss es nicht in einem Zug lesen, also es geht schon. Aber das ist eines, das einen schon sehr zack
mit. Und das eine Linie hat.
Mhm. Chloe Cooper-Jones. Ich weiß eigentlich auch nur das, was am Klappentext steht. Es ist auch nicht so, dass man sehr viel erfährt. Sie ist auf jeden Fall in Bangkok geboren. Ihre Eltern haben sich damals dort aufgehalten, in Kathmandu, und sind dann nach Bangkok, damit das Kind auf die Welt kommt, in einem Spital. Das war sehr dramatisch. Die Mutter wusste, dass irgendetwas nicht stimmt. Dass das Kind sich nicht bewegt, hat aber offensichtlich nicht versucht, da jetzt drauf zu kommen, was es sein kann. Und Chloe Cooper-Jones kam ohne Kreuzbein auf die Welt. Das heißt, sie ist sehr klein. Die ganze Verbindung mit der Hüfte, mit den Beinen funktioniert nur zurecht. Und sie ist stark gehandicapt, leidet auch starke Schmerzen. Und die Eltern sind dann zurück in die USA, nach Kansas. Dort ist sie dann aufgewachsen. Der Vater war ein sehr abenteuerlustiger Mensch, der es gerne gehabt hätte, mit dem Kind durch die Weltgeschichte zu gondeln, von einem Ort zum anderen, und das ging dann nicht. Jedenfalls ist sie jetzt Philosophieprofessorin, war einmal für den Pulitzerpreis nominiert und hat nun dieses Buch geschrieben über ihre Behinderung und wie sie mit ihr umgeht, wie die Welt mit ihr umgeht, wie die Lieben mit ihr umgehen. Ja, und ich glaube, wir hören jetzt.
Als meine Mutter aus der Narkose aufwachte, suchte sie mich, doch ich war nicht da. »Wo ist mein Baby?«, fragte sie meinen Vater. Er sagte nichts. Ich habe mir diesen Moment zwischen meinen Eltern vorgestellt. Mein Vater, der meine Mutter ansah und sie um diese letzten Sekunden in einem reinen und begrenzten Raum beneidete, in dem sie wusste, dass ich existierte, aber nicht in welchem Zustand. Ich stellte mir vor, wie der sichere Raum sich auflöste, als die Schwestern mich ihr übergaben, verstümmelt, rot und nackt, schreiend vor Elend.
Das ist also die Situation im Krankenhaus, aber ich würde ganz gern mit einer anderen Szene anfangen, sie zu beschreiben, weil ich glaube, da erfährt man viel von diesem Buch. Und zwar, Chloe Cooper-Jones ist in Italien auf Reisen. Ihr Mann passt auf den Sohn auf, sie hat sich nach Italien absentiert, um dort ein Beyoncé-Konzert zu hören. Und sie ist in Florenz, Villa Borghese, Raub der Persephone, sie steht vor dieser Skulptur, die sie sehr genau beschreibt, Bernini. Schönheit ist ein wichtiges Thema in diesem Buch. Ihre eigene Schönheit und wie man Schönheit wahrnimmt. Und sie steht da und sieht einen schönen Mann. Und dieser schöne Mann, wie auf dem Reißbrett entworfen, schreibt sie, schaut sie an. Und sie stehen beide da, schauen sich an, schauen den Raub der Persephone an. Es gibt irgendwie, es ist einfach diese Stimmung da. Sie geht weiter, er geht ebenfalls weiter. Und dann spricht er sie an und es stellt sich heraus, dass er Akupunkteur ist und er könnte ihr helfen, sagt er. Und sie ist natürlich enttäuscht. Auf der anderen Seite ist das ja auch so spannend, weil zu Hause wartet der Mann und das Kind und sie hat sich absentiert und jetzt wäre sie bereit, eigentlich mit einem fremden Abenteuer anzufangen. Das spielt ebenfalls eine Rolle, es spielt die Schönheit eine Rolle. Und auf diesen vielen verschiedenen Ebenen, wie ist die Welt, wie ist sie in der Welt, spielt dieses Buch. Und es hat immer wieder Überraschungen bereit für einen, weil man manche Sachen sich so nicht denkt oder vorstellen kann. Sehr selbstreflexiv.
Das ist etwas, was mich an dem Buch beeindruckt hat. Ich empfinde es als sehr ehrlich, selbstkritisch, eigentlich sehr selbstkritisch. Ja. An manchen Stellen dachte ich mir, wow. Also es ist nicht das, was ich mir eigentlich ganz am Anfang erwartet hatte. Das hast du schon angedeutet, dass dir das auch so ging. Ich dachte mir, dass es viel mehr darum gehen würde, wie die, noch viel mehr darüber, wie die anderen damit umgehen. Also das als gesellschaftliches Thema und diese Benachteiligung. Und in Wirklichkeit ist es aber auch eine sehr starke Suche und ein sehr persönliches Entwicklungsbuch. Also ich würde sagen, ein autobiografischer Essay fast, weil sie ja über vieles nachdenkt, über Schönheit und so weiter.
Und dabei stellt sich ständig in Frage, und es ist, dieses Buch zeigt auch eine Entwicklung einer sehr harten Frau, die durchaus bewusst ihre Behinderung auch einsetzt. Also es gibt also diese Szene, es gibt diese Beyoncé, also sie steht vor diesem Beyoncé-Konzert, sie müsste ewig warten, es tut ihr schon die Hüfte weh, es tun ihr schon die Beine weh, sie weiß gar nicht, wie sie das schaffen wird, und dann läuft sie einfach vor durch den VIP-Eingang und tut so, als wäre sie ein VIP, und sie spielt damit, dass sie, wenn sie nur lange genug ausharrt, wenn man sie zum Beispiel nach dem VIP-Abend fragt, wenn sie nur lange genug einfach da steht und wartet, dass andere auch zuschauen, dass derjenige, der sie kontrolliert, dann irgendwann einfach die Nerven wegschmeißt und sich denkt, ich will jetzt nicht so ausschauen, als hätte ich was gegen Behinderte, und lässt sie rein.
Das hat ihre Mutter übrigens auch im Prinzip so geraten, offenbar aus dieser Angst her, dass sie nicht lebensfähig ist, also aus dem Wunsch, sie zu schützen, hat sie gesagt, sei zynisch, sei rücksichtslos, nimm dir das, was du auch an Vorteilen kriegen kannst dadurch, dass du dich durchsetzt, dass du deinen Vorteil bekommst. Und das ist auch so ein Weg in diesem Buch, ein bisschen weg davon auch, oder?
Genau, sie erlebt vor allem bei ihrem eigenen Sohn, dass der ihren Zynismus mit aufnimmt. Ihre Mutter, also die Großmutter des Kindes, erzählt nämlich davon, von einer liebevollen Begegnung vor dem Krankenhaus. Und der Bub sagt dann, ach, das hat er sicher nur wegen dem Geld gemacht. Und dann denkt sie sich, ich will eigentlich nicht, dass mein Kind so zynisch wird. Sie versucht ihn irgendwie immer auf der einen Seite zu beschützen vor der Welt, dann auch vor sich selber, vor dem eigenen Kummer. Und da die Balance zu finden, wie tue ich in der Erziehung, das fällt ihr schwer. Und man hat das Gefühl, aber sie findet einen Weg. Und sie wird ganz generell einfach ein bisschen weicher. Also auch ihre Ablehnung gegenüber dieser Community, also diesem Idee, sich als behindert zu identifizieren. Sie versucht es immer zu unterspielen und zu sagen, nein, ich bin einfach ganz normal. Sie thematisiert das nicht und irgendwann denkt sie sich, aber dieses Gemeinschaftsgefühl, das geht ihr eben doch ab. Und sie ist dann doch sehr, sehr alleine. Und was am beeindruckendsten ist, ist dieses, wo sie irgendwann sagt, ich habe so lange geglaubt, dass nichts, was ich tue, wirklich real ist, dass ich nicht real bin, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass ich Schaden anrichten kann, dass ich Menschen Schmerz zufügen kann, dass ich sie verletzen kann. Also auch das ist so ein tief persönlicher Schritt, und ich fand das deswegen so schön, weil ich mir denke, das geht eigentlich jedem so. Jeder hat so diese Position, wo er sich wehrt, ne? Wo er sagt, nein, und das bin jetzt ich, und die Macht ist da oben und ich muss mich da irgendwie gegen da durchsetzen, und letztendlich hat man aber in bestimmten Situationen Macht. Und sich dann zu überlegen, wie gehe ich jetzt damit um, finde ich total wichtig.
Das war genau das Element, das für mich am stärksten oder mich am stärksten zum Nachdenken gebracht hat. Sie nimmt sich ja auch dann sehr viel Freiheiten, ist dauernd weg vom Sohn und Vater und hat das Gefühl, sie kann ihrer Familie eigentlich eh nicht richtig wehtun, aus diesem Komplex heraus.
Ja.
Und das fand ich sehr interessant, wie sie das merkt, dass das etwas in ihrem Kopf ist. Ja, und dass sie sich eigentlich viele Dinge erlaubt und anderen wehtut, weil sie das Gefühl hat, sie ist eh nicht so viel wert wie die anderen. Ja. Das fand ich sehr interessant. Und auch, wie sie sich zurückzieht, ja natürlich aus dieser Angst vor Kränkung, das kann man sich kaum vorstellen, wie viel man da eigentlich aushalten muss an Kränkungen. Ja. Und sie zieht sich auch auf dem Rat ihres Arztes zu einem neutralen Raum zurück, sagt sie, wo sie irgendwie so sich einfach abschottet und in die Distanz geht. dadurch aber auch einfach Beziehungen, Dinge abblockt. Und das Zweite ist, sie geht nach oben. Das ist ja auch eine typische Reaktion. Also wenn ich schon von außen auf die Dinge, auf die Welt schauen soll, auf die anderen Menschen, dann bitte von oben.
Yeah.
Und da legt sie sich so einen Panzer der Arroganz auch zu. Und der Philosoph Plotin, der sagt ihr dann natürlich sehr zu, der sagt, der Geist ist das Eigentliche, der Körper ist gar nichts und das ist das Einzige, was zählt. Und das macht sie sich dann auch zu eigen. Und da verharrt sie auch in einer gewissen Arroganz, die einfach ein Schutzpanzer ist.
Mhm. Der Schutzpanzer ist natürlich auch die Philosophie, wo sie verschiedene Zugänge sich sucht. Auch eine Schönheitstheorie, die zu ihr passt. Und da kommt dann auch irgendwie so diese Überlegung, naja, aber nur deswegen, weil eine bestimmte Schönheitstheorie nicht auf mich passt, muss sie ja nicht falsch sein. Auch das ist, es heißt ja Easy Beauty, dieses Buch. Und Easy Beauty ist diese leicht zu konsumierende Schönheit, eine schöne Pflanze, ein anmutiges Tier, ein junger, schöner Mensch. Und die schwierige Schönheit, und um die geht es hier dann ein bisschen, ist, um die man sich auch ein bisschen bemühen muss. Das ist so die...
Naja, aber das ist ja das, was sie dieser einfachen, ja, von ihr zu verschmähenden Schönheit am Anfang, genau, entgegensetzt. Oder das ist eigentlich dieses Spirituellere und dem,
das man
ist
überwindet das zugänglich. Körperliche. Ja.
Genau, und da kommt sie dann auch allmählich dazu, diese einfache Schönheit mit Easy Beauty, also einfach das auch zuzulassen, dass selbst wenn das für sie nicht gilt, das einen Wert hat. Es gibt ja so einen Essay von der Iris Murdoch, von der Autorin, den sie da ein bisschen an der Hand hat beim Schreiben. Der heißt Die Souveränität des Guten. Und da schreibt die Iris Murdoch über die Wirkung der Schönheit. Die hat eine entselbstende Wirkung. Also sie hilft einem ein bisschen aus sich herauszugehen und auf die Welt zuzugehen und los, sich selber ein bisschen loszulassen mit seinem ganzen Egoismus. Und das ist auch so eine Richtung, in die sie dann geht, dass sie auch in diesem Leben mit ihren Beziehungen, da liegt eine Schönheit drin, in diesem ein bisschen von sich selber sich freimachen und dem anderen zuwenden.
Also ich finde, auf dieser Ebene kann man für sich selber wahnsinnig viel lernen. Also das sind ja nicht Gedanken, die nur für sie gelten, die gelten ja für alle. Also das ist die gelten für uns. Es ist nicht wirklich ein Handbuch, das uns lehrt, wie gehe ich auf Behinderte zu? Oder Menschen mit Behinderungen, sagt man eigentlich.
Ja, ein klein bisschen vielleicht. Also der Mann, den sie hat, der zeigt so ein bisschen vielleicht vor, wie es gehen könnte. Also, dass man weder in dieses zu viel Helfen und Raten reinrutscht und auch sich nicht fernhält, sondern ein bisschen Raum lässt, abwartet, Angebote macht. Ja.
Ja, aber es ist sehr subtil. Man muss dann letztendlich, genau, ist es einfach eine... Wie gehe ich auf Menschen ganz generell zu? Letztendlich. Ne? Mhm. Nicht eine Hilfe anbieten, die nicht gewünscht wird. Also das ist nämlich für sie ein großes Problem, dass ununterbrochen irgendjemand daherkommt und sagt, Moment, ich helfe Ihnen jetzt. Ja, ich mache das jetzt für Sie. Und zum Teil mehr Unheil anrichtet als Nutzen.
Genau, also sie sagt, Beispiel, ich habe Probleme, ich bin nicht hilflos. Ich habe Probleme, aber ich bin nicht hilflos.
Ja, also das sieht man schon. Aber letztendlich wird man darauf zurückgeworfen, sei achtsam. Auch wenn das jetzt so ein Wort ist, das jetzt irgendwie so einen schlechten Ruf hat. Ich finde es gut, achtsam.
Gut, so, also ein Buch, wie können wir das kurz zusammenfassen? Ich glaube, ein Buch, das einen wirklich zur persönlichen Auseinandersetzung damit aufruft. Und ich muss sagen, ein Buch ist mir noch nie untergekommen, das ich wirklich beeindruckend fand und das über eine eigene Behinderung schreibt. Das ist eigentlich bei mir das Erste.
Mir fällt jetzt auch nichts ein. Das muss nichts heißen, weil mir oft nichts einfällt. Aber jetzt kommen wir zu deinem Herzensbuch. Das Herzensbuch aus dem Jahr 2022.
Das sich irgendwie genau reingeschmuggelt hat. Miriam Wittig, 1996 geboren. Sie ist jetzt Ende 20, lebt, glaube ich, jetzt in Berlin. Und das ist ihr Debütroman. Er heißt An der Grasnarbe und wir hören jetzt gleich rein.
Damit fahren wir manchmal auch Schafe zum Schlachter, sagte Ella und warf mein Gepäck in den hinteren Teil des kleinen Transporters. Naja, oder zu einer anderen Weide. Einmal sind uns ein paar Böcke ausgebrochen, die wir dann einzeln von der Landstraße sammeln mussten. Die waren vielleicht gestresst, die Armen. Ich lächelte höflich. Im Auto war es dunstig und warm. Es roch nach Stroh, Schafskot und Plastik. Die Scheinwerfer erlaubten mir nur einen eingeschränkten Blick in die Umgebung. Alles war spitz. Die Felskanten, die sich rechts bis an den Straßenrand zackten, das Gestrüpp, das dazwischen hervorragte. Die ganze Busfahrt über hatte es geregnet. Hier hing nun die Feuchtigkeit über der Fahrbahn. Nebel stand in den Kurven und ich konnte nicht sehen und nicht ahnen, was dahinter lag. Als irgendwann ein paar wenige erleuchtete Fenster im Dunkel zu erkennen waren, zeigte Ella darauf und sagte, dass sie dort wohnten. Sie lenkte den Wagen routiniert, nur die Kupplung klang, als würde sie direkt über den Asphalt kratzen. »Gregor hat schon gekocht. Bist du Vegetarierin?« Ich nickte. »Ich hoffe, nicht zu streng. Unsere Tochter ist im Moment krank. Da können wir unmöglich was ohne Fleisch machen.« Sie lachte. »Na, mal sehen, wie die Stimmung ist.« Ich suchte nach etwas, das ich sagen könnte. Schweigend sah ich in die Dunkelheit, mit einem Gefühl, als stünde ich noch allein an der Straße. »Ach, ihr habt eine Tochter?« sagte ich dann. Das habe ich in den E-Mails gar nicht verstanden. Nur einmal hatte sie Jade erwähnt. Da hatte ich gedacht, was für ein exzentrischer Name für einen Hund.
Mir fällt gerade ein, da gibt es eigentlich eine interessante Beziehung zu unserem vorigen Buch. Im vorigen Buch haben wir eigentlich so ein bisschen eine falsche Sehnsucht nach dem Komplizierten, oder? Bei dieser Ich-Erzählerin nach der komplizierten Schönheit. Hier haben wir es ein bisschen umgekehrt. Es ist eine Sehnsucht nach dem Einfachen. Ja, Sehnsucht nach dem Einfachen, das ist ein Thema, also Einfachen im Sinn von fern von der Zivilisation ein bisschen. Ja? Wir haben eine Neuauflage von Zivilisationsflucht. Das ist ja ein Trend, ja, ein bisschen auch. Ja? Man denke an die Julie C. unter Leuten. Da gibt es einfach einige Beispiele in der neueren Literatur. Und einfach auch das Phänomen, dass die Leute wollen aus der Stadt, also gerade so Familien, die sagen, sie möchten weg aus dieser...
Aus dem Moloch.
Aus dem Moloch. Sie möchten auf dem Land ihr eigenes Gemüse anbauen, ein einfacheres Leben, ein bisschen weg von all diesen Problemen. Und
das war ja schon bei Heidi so, oder?
Das war schon bei Heidi. Es kommt einfach offenbar unweigerlich immer wieder. Und dieses Buch ist insofern auch... Also ein Auswuchs dieser Stimmung momentan, ja. Junge Frau, eine Deutsche, die Noah heißt, das kann man dann sich überlegen, was das mit dem Noah der Sintflut vielleicht zu tun hat, ja. Die hat sich verdingt als freiwillige Helferin auf einem Hof in Südfrankreich am Fuß der Pyrenäen. Bei einer jungen Familie, sie heißt Ella, er heißt Gregor und sie haben eine Tochter Jade, die 10 Jahre alt ist, glaube ich. Und die bauen dort halt an, sie hüten Schafe, also sie haben Schafe, sie schlachten Schafe, sie bauen ihr Gemüse an, verarbeiten es und verkaufen es auf dem Markt. Sie bauen nebenher eine Ferienwohnung auf ihrem Hof oder Ferienwohnungen, weil sie nicht wissen, wie lange sie das machen können dort.
Also sie fliehen aus der Stadt und holen sich dann die Städter gleich wieder her.
Ja, interessant. Ja, Bettina, du hast recht. Das sind auch auf eine Art Aussteiger. Mhm. Also auch sie haben einen Grund, warum sie von der Stadt weg sind. Auch sie haben eigentlich dieses Motiv weg von. Also nicht nur hinzu, sondern noch mehr weg von. Und bei ihr hat es einen besonderen Grund, sie hat Panikattacken gehabt in der Großstadt. Und zwar über längere Zeit hinweg schon plötzliche Panikattacken. Und zwar hat sie Angst in der U-Bahn oder was weiß ich, wo, vor Anschlägen. Also das hat sich in ihr festgesetzt. Man weiß in dem Buch nicht genau warum. Hat sie selber etwas erlebt oder ist es einfach von dem, was sie hört? Aber sie kann nicht anders. Sie schaut, also auch bei jungen Männern, bei dunkelhäutigen jungen Männern kann sie nicht anders als schauen. Ist da eine Ausbuchtung unter der Jacke. Und sie hasst sich selbst auch dafür, weil sie das ja nicht will. Also sie empfindet das ja als zutiefst rassistisch und kann nicht anders trotzdem. Und diese Angstzustände verfolgen sie so, dass sie einfach nur noch weg will. Und ihre Rettung ist dann eben dieses aufs Land. Und sie stellt sich das wirklich als ein einfaches Leben vor. Und das ist es nicht.
Überraschung.
Ja, Überraschung, ja. In Wirklichkeit ist das einfach wahnsinnig mühselig. Die kommen kaum hinterher. Also sie kommen kaum hinterher mit den rechtzeitigen Ernten, mit den rechtzeitigen Verarbeiten. Dann kommt wieder ein Unwetter, das ihnen einiges zerstört. Also ohne dass das Wort Klimawandel fällt, ist es im Hintergrund. Wobei man sagen muss, das Buch würde auch ohne das funktionieren. Es ist eher so, also das kann man kaum weglassen in einem Roman.
Und was hat dich jetzt konkret gereizt an diesem Buch?
Es ist diese Art zu erzählen, diese präzise Schilderung der Abläufe, auch der Rhythmus ihrer Sprache. Und was psychisch passiert mit ihr. Also was da durchscheint auch bei dieser Familie an Spannungen, an Vergangenheit, die ein bisschen da hineinragt. Und wie bei ihr so einerseits Freundschaft wächst zu diesem Mädchen Jade, das dort ganz allein ist. Man muss ja sagen, das ist ja auch eine Zumutung. Mhm. Die Eltern muten diesem Kind zu, ganz alleine, fernab von irgendwelchen anderen Kindern zu leben. Und da entwickelt sich so eine zarte Beziehung, eine Freundschaft. Und das andere, es entwickelt sich bei ihr auch ein Gefühl der Verantwortlichkeit für dieses Unternehmen, diesen Boden, dieses gemeinsame Ding.
Kommt sie an? Also ist es ein Buch, das tatsächlich so irgendwie die Stadtflucht feiert? Nein, das ist es nicht.
Nein, das ist es überhaupt nicht. Ja. Also es wäre zu einfach zu sagen, sie kommt nicht an, und es wäre zu einfach zu sagen, sie kommt an. Aber es ist ein positiver Roman insofern, dass es bei ihr eine gute Entwicklung gibt, wie in unserem vorigen Buch übrigens.
Okay, also jetzt hast du mich neugierig gemacht.
Gut. Wir hören einander ja in einem Monat, und das ist schon kurz vor Weihnachten. Das heißt, das werden dann auch gleich unsere Weihnachtsbuchempfehlungen.
Ja, vielleicht lassen wir uns was einfallen. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich hoffe, Sie hören uns wieder zu. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
Mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Bis zum nächsten Mal.
Monika Helfer, Wie die Welt weiterging, Hansa Verlag. Chloe Cooper-Jones, Easy Beauty, aus dem Englischen von Brigitte Jakobait, Suhrkamp Nova. Mirjam Wittig, An der Grasnarbe, Suhrkamp Verlag.
Presse Play. Die Bücherei.